Es ist allerhöchste Zeit für eine totale Hinwendung zur eigenen Bevölkerung und für eine totale Abwendung weg von den selbsternannten Eliten.
Herbert Kickl hören wir da, Bundesparteiobmann der Freiheitlichen Partei Österreichs und vor einem Jahr deren Kanzlerkandidat. Kickl steht politisch am äußersten rechten Rand. Man hört es hier und in anderen Aussagen auch. Manche sagen, der Mann ist rechtsextrem. Trotzdem, oder vielleicht auch gerade deshalb, wurde die FPÖ bei der Nationalratswahl vor einem Jahr stärkste Partei. Trotz des Wahlsiegs aber regiert die FPÖ nicht. Koalitionsverhandlungen hat es gegeben mit der konservativen ÖVP, aber die sind gescheitert. Überhaupt, es war schwierig, in Österreich Mehrheiten zu organisieren. Seit einem guten halben Jahr nun regieren Österreichische Volkspartei, die Sozialdemokratische Partei Österreichs und die liberalen Neos zusammen. Die FPÖ hat in Umfragen nochmal zugelegt. Im September 2025 steht sie bei 36%. Und Herbert Kickl will nach wie vor an die Macht. Was er darunter versteht, das sagt er selbst.
Wir sind nicht angetreten, um Bundeskanzler zu werden. Wir sind angetreten, um den Volkskanzler zu stellen, liebe Freunde. Und da liegen Welten dazwischen, zwischen diesen beiden Dingen. Welten. Weil da bleibt kein Stein auf dem anderen. Da geht's dann rund in der Republik.
Volkskanzler, so nannten die Nationalsozialisten Adolf Hitler am Anfang, bevor sich Führer und Reichskanzler durchgesetzt hat. Die FPÖ, die spielt regelmäßig mit solcher Nazi-Symbolik. Wahrscheinlich auch, weil man weiß,
dass es einen Teil der FPÖ-Wählerinnen gibt, die ja ein sehr legeres Verhältnis haben zum Nationalsozialismus,
sagt die österreichische Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel.
Und man sieht das dann ganz oft, wenn die Leute dann betrunken sind oder irgendwie Aufmerksamkeit wollen und das Erste, was ihnen einfällt, ist nationalsozialistische Parolen rufen. Und das kommt ja woher? Das ist ja irgendwo drinnen in einer Gesellschaft, wenn das die Provokationen sind, die man dann loslässt.
Woher kommt das? Wie präsent ist die Vergangenheit in der österreichischen Politik von heute? Das wollten viele von euch wissen und deshalb haben wir eine Folge draus gemacht. Das ist Der Rest ist Geschichte, ein Deutschlandfunk-Podcast. Ich bin Jörg Biesler. Was heute Österreich ist, das war mal ein Weltreich. Ausgehend vom kleinen Herzogtum Österreich entstand im 16. Jahrhundert ein Imperium, das der Habsburger Karl V. von Madrid aus regierte. Und in dem, so soll das Karl V. mal gesagt haben, die Sonne nie unterging. Dazu gehörten nämlich außer Territorien in Mitteleuropa und Spanien auch solche in Amerika und auf den Philippinen. Also die Sonne ging in seinem Reich tatsächlich nie unter. Nach der Teilung in eine spanische und eine österreichische Linie dann steigt Österreich zu einer europäischen Großmacht auf, die im 18. Jahrhundert von Kaiserin Maria Theresia glanzvoll regiert wird. Sie gilt als bedeutendste Herrscherin des aufgeklärten Absolutismus. Sie führt verbindliche Gesetze ein, stärkt die Justiz und sie verbessert die Organisation des Staates und der Armee. Übrigens war sie nicht nur Erzherzogin von Österreich, sondern auch Königin von Böhmen und Ungarn. Hat das, was wir aktuell sehen in Österreich an politischer Entwicklung, was damit zu tun, dass es einfach mal riesig war und es sozusagen eine Art Phantomschmerz gibt?
Ich glaube, dass sowohl in der Ersten Republik ganz stark und durchaus auch in der Zweiten Republik die Tatsache, dass Österreich nach dem Ersten Weltkrieg von einem Mittelreich mit 50 Millionen Einwohnern zu einem unbedeutenden Kleinstaat mit knapp 7 Millionen Menschen reduziert wurde, dass das tatsächlich die Psyche, das kollektive Gefühl der Menschen sehr geprägt hat.
Die Erste und die Zweite Republik, das sind die Demokratien vor und nach dem Zweiten Weltkrieg in Österreich. Wir haben Oliver Rathkolb gehört, bis 2024 Professor für Zeitgeschichte an der Universität Wien. Er hat ein Buch über Österreich seit 1945 geschrieben. Titel: Die paradoxe Republik. Es gibt ja die Theorie, dass je kleiner Österreich geworden ist, je wichtiger sind die Habsburger und vor allen Dingen die große Kaiserin Maria Theresia geworden. Gibt es da einen Zusammenhang?
Absolut, ja. Und das Interessante ist, wenn wir ins Jahr 45 zurückblenden, Österreich hatte ja das Glück, dass wir bereits am 27. April 45 aufgrund der Weisung von Stalin in Moskau schon als selbstständiges Staatswesen wieder begonnen haben zu existieren. Und der zuständige kommunistische Unterrichtsstaatssekretär Ernst Fischer, der aus dem Exil in Moskau aus dem Hotel Lux nach Wien geflogen wurde, hat eine Broschüre in Wien auch verlegt, die er schon 1944 im Exil geschrieben hat. Und da spielt Maria Theresia, und das ist sehr überraschend eigentlich zu lesen für einen Marxisten, Maria Theresia im Zentrum als die gütige, weise Herrscherin, die das Land reformiert hat und vieles andere mehr. Die Hälfte stimmt davon nicht, aber das ist eine andere Geschichte. Und eben als Gegensatzpaar der böse militaristische Preußenkönig in Berlin. Und diese Geschichte setzt sich immer wieder fort. Also ich würde sagen, vor allem in dieser Frühphase ist das Bild der Maria Theresia ein ganz wichtiges für die Konstruktion eines österreichischen, wie man das damals nannte, Volkscharakters.
Franz, ist das wahr?
Ja.
Ja, und später wird dann die Sisi wichtig, eine Abgrenzung. Also die sympathische, junge Kaiserin Elisabeth, die so ganz anders ist als das militaristische Preußen.
Ja, völlig richtig. Und da vermischt sich, wenn man so will, Unterhaltungsindustrie, Filmindustrie und so ein bisschen ein Selbstverständnis als die Guten, ja, im 19. und auch 20. Jahrhundert. Obwohl die Österreicher zentralen Anteil an der Katastrophe des Ersten Weltkrieges gehabt haben und zigtausende Österreicher auch in der deutschen Wehrmacht oder in SS-Einheiten gedient haben. Aber das wird schnell weggewischt und Sisi ist sozusagen sehr typisch für diese Wiederaufbaustimmung und diesen sehr nostalgischen Rückblick in die Monarchie.
Von heute aus betrachtet, nach zwei verheerenden Weltkriegen, da sieht die Monarchie des 19. Jahrhunderts ja vielleicht aus wie eine noch heile Welt. Aber dieses alte System mit seinem Adel und den Hierarchien, das lähmt das Land in einer Phase, in der vor allem in Europa viel passiert.
Ich glaube, die Habsburger haben vor allem dann im 19. Jahrhundert auch nach den napoleonischen Kriegen nicht mehr die Kraft, die, was ich gerne als erste Turboglobalisierung bezeichne, also die industrielle Revolution wirklich aufzufangen. Dazu war das Herrscherhaus zu konservativ, zu absolutistisch, also angefangen von Eisenbahnen, Lokomotiven, Dampfmaschinen und. Also die Welt wird ja in der zweiten Hälfte spätestens des 19. Jahrhunderts ökonomisch völlig neu zusammengestellt und die Österreicher hinken da überall nach. Das hängt auch damit zusammen, dass ja England, Großbritannien eine konstitutionelle Monarchie ist, aber selbst in der Auseinandersetzung mit Preußen um die Vorherrschaft im deutschsprachigen Bereich setzt sich Habsburg nicht durch.
1866. In der Schlacht bei Königgrätz siegt Preußen über Österreich. Es sind die deutschen Einigungskriege, die zur Gründung des Deutschen Reiches führen. Preußen verdrängt Österreich als wichtigsten Machtfaktor im deutschen Raum und Österreich orientiert sich nach Osten und auf den Balkan. 1867 entsteht die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn.
Aber das ist ein Ausgleich mit einer der Gruppen in der Monarchie, mit einer Nation. Alle anderen wie Böhmen, Mähren, Slowaken und bleiben außen vor. Und an diesen beiden Polen, also Rückständigkeit im ökonomischen, im politischen und auch die Unfähigkeit, dieses multiethnische Reich auch partizipativ zu lenken und zu leiten, daran zerbricht letzten Endes die Habsburger Monarchie.
Der Anfang vom Ende ist der 28. Juni 1914. Da werden in Sarajevo der österreichisch-ungarische Thronfolger Franz Ferdinand und seine Frau Sophie von Hohenberg ermordet. Der Attentäter ist ein serbischer Nationalist. Am 28. Juli beginnt der Erste Weltkrieg. Den Krieg verlieren die Mittelmächte. Das Habsburgerreich zerfällt endgültig. Es folgt die Erste Republik in Österreich. Die Österreicher wollen eigentlich mit Deutschland zusammen dann ein gemeinsames Staatsgebilde. Das verbieten die Versailler Verträge. Jetzt steht Österreich allein da und eben ohne Reich nach der Niederlage. Was bedeutet das für das Land und wie denken die Menschen darüber damals?
Also ich glaube, die Menschen waren primär konfrontiert mit furchtbaren sozialen, ökonomischen und politischen Problemen. Es ist zwar gelungen, in den ersten beiden Jahren in Form einer Konzentrationsregierung und dann einer großen Koalition zwischen Sozialdemokraten und Christlichsozialen einen unglaublichen Reformschub umzusetzen, aber letzten Endes merkt man sehr deutlich, dass, was die Identität betrifft, auch der Glaube an die Lebensfähigkeit eines Kleinstaates, der gewohnt war, sich aus einem riesigen 50-Millionen-Reich alle Ressourcen zu nehmen, die im deutschsprachigen Zentrum und in der Hauptstadt Wien gebraucht wurden, das alles ist vorbei. Und man merkt das auch zum Beispiel, während sich die Weimarer Republik vor der Weltwirtschaftskrise 1929 beginnt, langsam zu erholen, schafft das Österreich nicht. Und ab 1920 regieren ja rechtskonservative Koalitionen unter christlich-sozialer Führung. Und die Zeichen der Zeit stehen schon auf politischem Sturm mit paramilitärischen Formationen auf beiden Seiten, also Heimwehren auf der rechten, auf der linken der Republikanische Schutzbund der Sozialdemokraten.
Und die Konstellation wird noch labiler, als in Deutschland 1933 Hitler an die Macht kommt. Die österreichischen Nationalsozialisten fühlen sich im Aufwind. Nicht wenige fordern den Anschluss an Deutschland.
Und die Christlich-Sozialen um den Kanzler Engelbert Dollfuß ziehen die Reißleine, missbrauchen eine Geschäftsordnungskrise des Parlaments zum Verfassungsbruch und versuchen, sich als zweiter deutscher katholischer Staat gegen den Nationalsozialismus zu positionieren, als, wenn man so will, ein zweites, auch autoritäres deutsches System, aber scheitern letzten Endes kläglich von innen und außen. Und Dollfuß wird ja dann in einem missglückten Putschversuch der österreichischen Nationalsozialisten im Juli 1934 auch tödlich angeschossen und liegt an seinen Verletzungen.
Engelbert Dollfuß wird 1932 österreichischer Bundeskanzler. Er ist der 14. seit Gründung der Ersten Republik. Er verbietet die Gewerkschaften und alle anderen Parteien, Sozialdemokraten, Kommunisten und auch die Nationalsozialisten. Die sieht er als größte Konkurrenz. 1933 ist Österreich eine Diktatur.
Und zwar eine sehr nach rückwärts gewandte Diktatur. Deswegen bin ich kein Freund des Begriffs Austrofaschismus, ja, weil Faschismus setzt auch eine breite Massenbewegung voraus. Das ist ein klerikales, rückwärtsgewandtes Regime. Also er will einen Ständestaat etablieren. Die noch verbliebenen Erzherzöge werden in ganz Österreich zu Ehrenbürgern ernannt. Es gibt auch durchaus enge Beziehungen mit Otto Habsburg. Also alles ein sehr merkwürdiges Gebräu eines autoritären, klerikalen Regimes, das sich sehr katholisch sieht, wo die Beamten und Offiziere auch auf Gott vereidigt werden. Aber es hat eigentlich nichts Zukunftsträchtiges und die jungen Menschen gehen also scharenweise zu den illegalen Nationalsozialisten über, die ja verboten werden und auch nach der Ermordung dann von Dollfuß auch massiv eine Zeit lang verfolgt werden, ehe dann sein Nachfolger Kurt Schuschnigg 1936 sich zu einem Gentleman's Agreement mit Adolf Hitler hinreißen ließ. Und damit war eigentlich schon der Anfang vom Ende besiegelt.
Dieses Gentleman's Agreement, das ist das sogenannte Juli-Abkommen. Hitler sichert darin Österreich Unabhängigkeit zu. Im Gegenzug soll sich die österreichische Politik am nationalsozialistischen Deutschland orientieren. In der Folge gewinnen die österreichischen Nationalsozialisten rapide an Einfluss. Hitler betont damals zwar:
Deutschland hat weder die Absicht noch den Willen, sich in die inneren österreichischen Verhältnisse einzumengen, Österreich etwa zu annektieren oder anzuschließen.
Aber daran glaubt man in Österreich nicht so richtig. Bis 1938 wächst die Gefahr eines Anschlusses so sehr, dass sich Schuschnigg zu einer flammenden Rede im Bundesrat veranlasst sieht. Am 24. Februar fordert er schon fast verzweifelt, dass Österreich unabhängig bleibt.
Maßgebend muss bleiben der feste Wille des österreichischen Volkes und die unabänderliche Überzeugung seiner verantwortlichen Führung, dass unser Österreich Österreich bleiben muss. Bis in den Tod! Rot, weiß, rot!
Es ist ein letztes Aufbäumen. Im März 1938 stellt Deutschland dem österreichischen Bundespräsidenten ein Ultimatum. Entweder er ernennt eine nationalsozialistische Regierung oder die Wehrmacht besetzt Österreich. Am 11. März tritt Kurt Schuschnigg zurück und hält eine letzte Ansprache als Bundeskanzler.
Gott schütze Österreich!
Die Wehrmacht marschiert trotzdem ein und es gibt so gut wie keinen militärischen Widerstand.
Und der Einzige, der dann einige Stunden noch versucht hat, dagegen zu halten, war der Bundespräsident Miklas, der aber dann doch auch den bekannten Nationalsozialisten Arthur Seyss-Inquart zum Bundeskanzler ernannt hat. Und dann bricht ja ein Jubel in ganz Österreich los.
15. März 1938, ein strahlender Frühlingstag. Die Menschen drängen sich auf dem Heldenplatz in Wien, denn Adolf Hitler wird sprechen, vom Balkon der Hofburg aus. Am Tag zuvor war er wie im Triumphzug von Braunau über Linz nach Wien gefahren, überall empfangen von jubelnden Menschen. Jetzt erwarten ihn etwa 250.000 im Zentrum Wiens. Arbeiter und Angestellte haben frei bei voller Bezahlung, die Schulen sind geschlossen. Alle wollen Hitler sehen. Sie säumen die Straßen, sie klettern auf Mauern und Tore, auf Denkmäler und selbst in die Baumkronen. Der Heldenplatz gerät in einen Taumel der Begeisterung und Hitler wird frenetisch gefeiert, als er verkündet:
Als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reichs melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich!
Ja, wir nennen es heute Anschluss. War es ein Anschluss oder war es eine Annexion? Wahrscheinlich formal eher eine Annexion. Von der Haltung der Österreicherinnen und Österreicher her eher ein Anschluss?
Absolut, das ist eine gute Beschreibung, ja, weil einfach natürlich die österreichischen Staatsbürger jüdischer Herkunft, die politischen Gegner, sei das Christlich-Soziale, sei das Sozialdemokraten, Kommunisten, die haben nicht gejubelt, aber die österreichische Gesellschaft hat sich eine soziale und ökonomische Besserstellung erhofft. Sie haben nicht verstanden, dass dieses scheinbare deutsche Wirtschaftswunder nichts anderes ist als die Vorbereitung auf einen totalen, exzessiven Aggressionskrieg. Und sie haben sich erhofft, sozusagen jetzt dort fortsetzen zu können, wo sie eigentlich schon 1918 hin wollten, und haben sich aber total verkalkuliert, haben aber auch exzessiv, das muss man auch sagen, mit dem NS-Regime kollaboriert. Also noch bevor die nationalsozialistischen antijüdischen Gesetze in Österreich erlassen worden waren, haben die Österreicher bereits bei den jüdischen Nachbarn und Freunden begonnen zu plündern, sie zu berauben, sie auch zu demütigen.
Jüdinnen und Juden werden zum Beispiel gezwungen, auf der Straße das Pflaster zu scheuern. Walter Kammerling, ein Wiener Jude, entkommt dem Holocaust durch einen Kindertransport nach Großbritannien. Später erinnert er sich:
Ich weiß noch, dass ich einmal selber die Straße schrubben musste. Ich kann mich an nichts mehr erinnern, außer dass ich in der Menge eine gut gekleidete Frau sah. Sie war nicht aus dem ungebildeten Proletariat. und sie hatte ein kleines Mädchen auf dem Arm. Ein blondes, hübsches Mädchen mit Locken. Und sie hielt es hoch, damit es besser sehen konnte, wie ein 20 oder 22 Jahre alter SA-Mann einen alten Juden trat, der umgefallen war. Und alle lachten. Und die Frau lachte auch.
Das hat solche Ausmaße angenommen, diese sogenannten wilden Arisierungen und Vermögensplünderungen, dass das NS-Regime selber versucht hat einzugreifen, weil man ja zwar die Juden und Jüdinnen ausbeuten wollte, aber kontrolliert für das Deutsche Reich und nicht für private Zwecke.
Im nationalsozialistischen System machen auch viele Österreicher Karriere und sich schuldig. Arthur Seyß-Inquart wird erst stellvertretender Generalgouverneur in Polen, dann Statthalter in den besetzten Niederlanden. Da ist er für die Deportation der niederländischen Juden zuständig und bekämpft Widerstand mit Terror. Ernst Kaltenbrunner wird 1943 Chef der Sicherheitspolizei und der Gestapo. Odilo Globocznik wird Gauleiter von Wien. Im Auftrag Himmlers leitet er dann die Aktion Reinhard im besetzten Polen. Von März 1942 an werden in den Vernichtungslagern Bełżec, Sobibor und Treblinka rund 1,8 Millionen Jüdinnen und Juden sowie mehrere 10.000 Sinti und Roma ermordet. Nach dem Krieg wird Österreich wie Deutschland von den Siegermächten besetzt. Und wie Berlin wird auch Wien in vier Sektoren aufgeteilt. Die erste provisorische Regierung gibt es in Österreich schon im April 1945. Wir haben ja in der Bundesrepublik Deutschland quasi nach 1945 zunächst mal so eine Art Eiertanz eigentlich. Also es wird nicht wirklich aufgearbeitet. Viele Leute werden kontinuierlich wieder beschäftigt in wichtigen Positionen in der Justiz, in der Verwaltung, die auch im Nationalsozialismus wichtige Rollen gespielt haben. Wie ist das denn in Österreich eigentlich? Schweigt man da ähnlich betreten wie in Deutschland?
Das ist insofern interessant, weil wir immer den Blick nach Deutschland haben und meinen, dort ist es so viel besser gelaufen als in Österreich.
Das ist die Politikwissenschaftlerin und Rechtsextremismus-Expertin Natascha Strobel.
In Österreich war es genauso, wie gerade beschrieben. Man hatte ja auch gar kein anderes Personal, also hat man in der Verwaltung, in der Beamtenschaft, aber auch politisch die Nazis wieder eingesetzt. Das ging tatsächlich durch alle Parteien durch, muss man sagen. Die Nachfolgepartei des Nationalsozialismus, das war der Verband der Unabhängigen, durfte verboten durch die Alliierten nicht antreten bei Wahlen, bis sie sich umbenannt haben, als Sammelbecken vor allem ehemaliger SSler, in FPÖ. Und als FPÖ durften sie dann ab 1955 tatsächlich antreten bei Wahlen. Also es zeigt auch so den Charakter der FPÖ, aus dem sie entstanden ist. Aber auch in allen anderen Parteien sammelt sich dieses Personal wieder. Es gibt keine Aufarbeitung. Es wird auch von den Alliierten nicht vorangetrieben. Das ist ein Unterschied zu Deutschland, wo ja doch Re-Education und so weiter Programme gelaufen sind. Und dann herrscht ganz lange das Bild vor, dass Österreich das erste Opfer des Nationalsozialismus war. Also man muss ja gar nicht aufarbeiten, weil die Nazis, das waren ja die anderen. Das waren ja keine Österreicher, das waren die Deutschen.
Dieses Bild von Österreich als Land nicht von Tätern, sondern eher von Opfern, das setzt sich auch im Ausland nach dem Krieg immer mehr durch. 1955 wird Österreich wieder ein unabhängiger Staat. Und dass das so gut läuft, das hat viel mit Leopold Figl zu tun. Der ist selbst NS-Opfer, wird 1945 erster Bundeskanzler der Zweiten Republik und ist ab 1953 Außenminister in der Regierung von Julius Raab.
Leopold Figl ist ein interessanter Politiker, der eher aus dem regionalen Bereich kommt, stark im Bauernbund verankert ist, Niederösterreich. Und als Bundeskanzler geht es ihm primär um die Selbstständigkeit dieses Kleinstaates.
Der Historiker Oliver Rathkolb nochmal.
Und ist ja dann 1955, als der österreichische Staatsvertrag verabschiedet wird und von den Alliierten unterschrieben wird, die emotionale Seele des Staatsvertrags. Also wenn man heute die Filme der Balkonszene am Belvedere sieht, steht der eigentliche Kopf des Staatsvertrages, Bundeskanzler Julius Raab, weit am Rand, also völlig abseits der kommunikativen Szene in der Mitte. Und da ist Fiegel und sein Staatsvertrag.
Österreich ist frei.
Der Staatsvertrag ist unterzeichnet. Österreich ist eine freie, demokratische, souveräne Republik. Ein altes Unrecht ist gut gemacht. Die Heimat ist wieder unser.
Er nimmt übrigens auch für sich in Anspruch und hat das auch in den letzten Verhandlungsstunden durchgesetzt, dass er ein Opfer des Nationalsozialismus war, was auch stimmt. Er wurde ins KZ verschleppt, er wurde gefoltert. Und so gelingt es ihm, in letzter Sekunde auch die Mitverantwortungsklausel aus dem Staatsvertrag zu streichen.
Mit dieser Streichung im Staatsvertrag von 1955 ist Österreich sozusagen offiziell Opfer der deutschen Aggression im Zweiten Weltkrieg und eben nicht mitverantwortlich. Noch was anderes legt der Staatsvertrag mit den Siegermächten fest: die immerwährende Neutralität Österreichs.
Die Idee der Neutralität ist eine Idee der Sowjets, ja, die aber interessanterweise auch schon von Eisenhower gespielt wurde in internen Gesprächen. So eine militärische Neutralität nach Schweizer Muster, keine ideologische Neutralität. Und so wurde auch die österreichische Neutralität immer gelebt. Also Österreich sieht sich ideologisch ganz stark im Westen, ist das auch ökonomisch. Aber was eben die militärische Bündnisfreiheit betrifft, so hat man den Weg gewählt, ähnlich wie die Schweiz, hier, wenn man so will, einen eigenen Weg zu gehen.
Welche Rolle spielt denn Österreich dann während des Kalten Kriegs? Es gibt zum Beispiel dann das Gipfeltreffen Kennedy und Khrushchev 1961 in Wien. Das ist ein neutraler Ort, auch ein Ort der Vermittlung?
Ja, also Österreich profitiert meiner Meinung nach sehr vom Kalten Krieg, ja, weil vor allem die Sowjets Wien und Österreich schätzen aufgrund der Nähe zu den kommunistischen Staaten, Tschechoslowakei, Ungarn. Das ist übrigens auch der Grund, warum die Internationale Atomenergiebehörde schon Ende der 50er Jahre nach Wien gekommen ist, aber auch dann der dritte Amtssitz der Vereinten Nationen. Also Österreich versucht auch durch stärkere internationale Aktivitäten, auch zum Beispiel in der UNO, zum Unterschied von der Schweiz, tritt ja Österreich schon 1955 der UNO bei. Kurt Waldheim wird mehrfach zum UNO-Generalsekretär gewählt, als ehemaliger österreichischer Außenminister. Also die Österreicher nützen diese Chance im Kalten Krieg bestens aus.
Statt die eigene Vergangenheit aufzuarbeiten, stürzt sich Österreich also in eine neue Rolle als kleiner, freundlicher Vermittler. 1961 wird der Frieden gestört durch ein Kammerspiel im Fernsehen. Der Herr Karl.
Ja, da sind sie einmarschiert, die Deutschen, mit klingendem Spiel. Nicht? Die Polizisten sind gestanden mit den Hakenkreuzbinden. Fesch, furchtbar, furchtbar. Ein Verbrechen, wie man diese gutgläubigen Menschen in die Irre geführt hat.
Der Herr Karl ist ein Ein-Personen-Stück, gespielt von Mitautor Helmut Qualtinger. Ein knapp einstündiger Monolog und im Prinzip geht's um einen typischen österreichischen Mitläufer.
Die Österreicher haben den Herrn Karl sehr schnell zu Tode umarmt. Ja, er wurde immer zitiert, gespielt, aber wirklich ernst genommen haben sie ihn leider nicht. Das muss man rückblickend sagen. Ja, das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass das Fernsehen damals ja noch nicht so eine große Verbreitung hatte und Qualtinger natürlich auch da das gesamte Repertoire der österreichischen Untiefen nach dem Anschluss offengelegt hat. Also wirklich die österreichische Seele in einer heftigen Kontroverse aufgerüttelt hat, die Debatte um die Kriegsvergangenheit des ehemaligen UN-Generalsekretärs Kurt Waldheim, der dann im zweiten Wahlkampf auch zum österreichischen Bundespräsidenten gewählt wurde.
Kurt Waldheim von der ÖVP, der war vorher österreichischer Außenminister, dann sogar UNO-Generalsekretär. Und in dem Moment, in dem er sich zur Wahl stellt als Bundespräsident 1986, da wird nochmal genauer darüber berichtet, was er getan hat während des Zweiten Weltkriegs. Da soll er nämlich an Kriegsverbrechen der Wehrmacht am Balkan beteiligt gewesen sein und Angehöriger einer SA-Reiterstandarte gewesen.
Haben Sie, als Sie auf dem Balkan waren, in Griechenland, also in diesem ganzen Gebiet, jemals einen Befehl für Kampfhandlungen zum Schießen gegeben oder selbst geschossen?
Sicherlich nicht. Schauen Sie, ich war Leutnant und späterer Oberleutnant. Glauben Sie denn, dass diese niedrigen Offiziersränge Befehle zum Schießen gegeben haben? Das waren die Obersten. Nein, ich war nicht an der Front. Ich war immer nur bei Stäben.
Der gewinnt trotzdem die Präsidentenwahl, aber in der Folge gibt es die sogenannte Waldheim-Affäre und internationale Isolation, weil die Welt das nicht gut findet, dass so jemand österreichischer Bundespräsident wird. Und dann auch mehr Aufarbeitung?
Da beginnt die Aufarbeitung eigentlich erst wirklich in der breiten Öffentlichkeit. Es gab diese Jetzt-Erst-Recht-Stimmung, die sehen wir dann 2000 erneut. Das ist ein ganz ähnlicher Prozess, der da abgelaufen ist. Also wenn die ganze Welt jetzt auf Österreich schimpft, dann wählen wir den oder die erst recht und lassen uns da nichts sagen. Das hat ganz stark gewirkt als Dynamik.
Das ist nochmal die Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel.
Aber gleichzeitig beginnt dann wirklich die Aufarbeitung. Man lässt die Ausreden von Waldheim nicht gelten. Also es gibt dann dieses Bonmot, dass man sagt, naja, der Waldheim war ja gar nicht bei der SA. Es war nur so ein Pferd bei der SA. Und das ist dann in die Karikaturengeschichte und in die Satiregeschichte Österreichs eingegangen, dass nur dieses Pferd schuld ist und Waldheim ja eigentlich gar nichts dafür kann. Und das zeigt ganz gut, wie man dann mit dieser Geschichte umgeht, dass man diese Ausreden dann nicht mehr gelten lässt und beginnt dann tatsächlich näher hinzuschauen und beginnt auch die Verbrechen, die auch österreichische Nazis begangen haben. Und es gab sehr viele Österreicher auch in hohen Funktionen des NS-Apparats, sich damit auseinanderzusetzen. Parallel sehen wir schon, dass es Leute gibt, die nach diesen Nazis, die natürlich geflüchtet sind, vor allem dann nach Südamerika, die zu suchen. Also Simon Wiesenthal ist da natürlich zu nennen, der viel angefeindet wurde und beginnt hier auch dieses andere Österreich zu zeigen. Also die waren Opfer und das waren vor allem Juden und Jüdinnen, Sozialisten, Sozialistinnen. Da gibt es natürlich ein Spannungsfeld, weil es davor schon den Austrofaschismus gegeben hat und da auch sehr viel Groll noch gegen die ÖVP vorhanden ist. Andere Opfergruppen, und das muss man auch sagen, Homosexuelle, Roma und Sinti, sind erst sehr viel später zur Anerkennung gekommen und Deserteure überhaupt erst in den letzten Jahren. Also es ist ein langer Prozess, aber immerhin beginnt man dann sehr spät, ab Mitte der 80er Jahre, ab der Waldheim-Affäre, überhaupt zu sehen, wer sind hier eigentlich die Opfer.
Die Waldheim-Affäre ist der Wendepunkt für Österreichs Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit im Nationalsozialismus. Wohl auch, weil das Ausland Österreich boykottiert. Und noch was tut sich 1986, nämlich in der FPÖ. Es tritt auf Jörg Haider.
Ich darf daher festhalten, damit es protokollgemäß ist, ich nehme diese Wahl an.
Es gibt wirklich eine wechselhafte Geschichte der FPÖ. Aber dieser deutsch-nationale, dieser völkische Flügel war trotzdem schon immer da. Und es war immer ein Ringen, quasi wer hat gerade die Oberhand innerhalb der Partei. Und mit Jörg Haider ist sie natürlich zur Modellpartei dieses klassischen europäischen Rechtspopulismus geworden. Das ist ein Kind der 80er Jahre. Das hat auch was mit der Zeit zu tun. Aber das waren Haider, das war Blocher in der Schweiz, das war Le Pen, Vater in Frankreich und das war Berlusconi in Italien, die diesen klassischen europäischen Rechtspopulismus modelliert haben.
Ja, da sind wir im September 1986, also ausgerechnet auch noch in dem Jahr, in dem Kurt Waldheim zum Bundespräsidenten gewählt wird. Da putscht sich sozusagen Jörg Haider, könnte man sagen, an die Macht bei der FPÖ, beim Parteitag in Innsbruck, stürzt er den liberalen Obmann Norbert Steger und übernimmt die Parteiführung. Das war bis dahin eine kleine nationalliberale Partei und Haider krempelt die dann komplett eigentlich um, muss man sagen. Wie ist dieser Aufstieg zu erklären, dieses jungen Jörg Haider, der da mit 36 kommt und es schafft, die Partei in seine Hand zu bringen, könnte man sagen?
Jörg Haiders Talent war, sehr klar den Zeitgeist zu verstehen und für sich zu nutzen. Und die 80er Jahre, es war ja, wie ich schon gesagt habe, kein österreichisches Spezifikum, aber diese völlige Durchsetzung des Neoliberalismus, Thatcher, Reagan, auch so ein neuer Lifestyle, ein individualistisches Denken, da hat dieser alte Rechtsextremismus auch wirklich nichts mehr ausrichten können. Also es haben sich immer weniger Leute zum Glück begeistern können jetzt für Diskussionen um Holocaustleugnung oder was die alte Rechte einfach gemacht hat. Und Jörg Haider hat verstanden, dass er eine andere Linie ziehen muss und hat sehr stark begonnen, seine Rhetorik auf wir da unten gegen die da oben, diese Eliten. Und diese Eliten hat natürlich dieses Gefühl getroffen, dieser Globalisierung so ausgesetzt zu sein, nicht zu wissen, was jetzt passiert, irgendwelche Märkte machen irgendwelche Dinge. Und dieses Gefühl der Unsicherheit hat er mit dieser Rhetorik getroffen und hat hier die Möglichkeit gesehen, sehr schnell sehr viel Erfolg zu haben. Und das hat er vermengt, nicht nur mit dieser wirtschaftlichen Globalisierung, also wir da unten gegen die da oben, sondern auch wir hier gegen die anderen. Und die anderen waren natürlich Ausländer und Ausländerinnen in einer Zeit, wo die Wirtschaft sehr erfolgreich war, wo man viele Gastarbeiter, Gastarbeiterinnen ins Land geholt hat. Und so hat er zwei Aspekte des Zeitgeists Mitte der 80er Jahre sehr gut getroffen und für autoritäre Rhetorik genutzt und hat dann sehr schnell sehr viel Erfolg gehabt. Und wer Erfolg hat, so funktionieren Parteienlogiken, der hat Recht. Und deswegen gab es zwar diesen Putsch und gab es diesen Widerstand des liberalen Flügels, aber das war dann auch sehr schnell beendet innerhalb der Partei, als man gesehen hat, wie erfolgreich diese Art von Politik ist.
Dann hätten wir Zustände wie heute in Deutschland, wo ganze Stadtteile wie in Berlin nicht mehr in deutschen Händen sind, sondern wo also die Ausländer regieren und die eigenen Leute sich nicht mehr hineintrauen. Das wollen wir ja nicht wirklich haben.
Hat denn Jörg Haider auch irgendwelche Überzeugungen gehabt oder war das der pure Populismus?
Jörg Haider kommt aus einer Familie von illegalen Nazis. Das heißt, als der Nationalsozialismus verboten war, das war im Austrofaschismus, war seine Familie, seine Eltern trotzdem Parteimitglieder und haben in der Illegalität sich nationalsozialistisch betätigt. Also ich glaube, dass er sehr pragmatisch war und das sehr an seinem Erfolg ausgerichtet hat, aber ich glaube, man darf nicht übersehen, die Biografie von Jörg Haider und dass er wirklich aus einer überzeugten, völkisch denkenden, nationalsozialistisch denkenden Familie kommt.
Jörg Haider schafft es dann, die FPÖ, die vorher, naja, immer unter 10% jedenfalls war, bis 1986, in den 1990er Jahren bis zu 26% zu bekommen, also den Wählerzuspruch doch erheblich zu verbessern für diese Partei. Sie haben schon darauf hingewiesen, mit welchen Themen er das gemacht hat. Das war offenbar bei vielen Leuten ein Nerv, der da getroffen wurde.
Absolut. Und ich habe mir jetzt wieder ein bisschen zurückgeschaut in die Geschichte. Aus heutiger Sicht wirkt es ja fast harmlos und das sagt sehr viel aus, auch über die heutige Zeit. Aber zu der Zeit waren das natürlich lauter Tabus, die gebrochen worden sind. Also massive rassistische Hetze gegen Migrantinnen, also vor allem auch gegen Arbeitsmigrantinnen, massive Hetze gegen Künstlerinnen, allen voran Elfriede Jelinek, aber auch andere. Und sehr klar, diese wir da unten, also so getan, als würde man quasi aus dem Untergrund heraus gegen die da oben. Und das war vor allem die da oben, war die große Koalition. Damals hatten die Sozialdemokratie, die SPÖ und die Konservativen, die ÖVP, hatten ja noch Mehrheiten zu zweit über weit über 50%. Und das Versprechen, diese Verkrustung quasi aufzubrechen, hat auch einen großen Teil seines Erfolgs ausgemacht.
Dass er tatsächlich auch Zitate von Adolf Hitler, zum Beispiel aus dessen Buch Mein Kampf, verwendet, das ist natürlich auf der einen Seite eine Provokation. Aber war das in Österreich klar, woher das kommt, was er sagt? Und ist er vielleicht sogar auch deswegen von manchen geschätzt worden, weil er diese Tabubrüche begeht?
Die Tabubrüche haben einen Teil des Reizes ausgemacht. Der traut sich was, na endlich einmal. Und da spielt auch diese Rolle von wir lassen uns ja vom Ausland nicht sagen und wir lassen uns von der EU nicht sagen und vom immer dieser Minderwertigkeitskomplex gegen Deutschland und von den Deutschen lassen wir uns auch nicht sagen. Das wurde da alles auch emotional bedient. Ob man jetzt bei jedem Zitat wusste, oh, das ist jetzt aus Mein Kampf oder das ist aus der oder der Rede, ist insofern irrelevant, weil der Inhalt ja trotzdem für sich steht. Und wenn man dem Inhalt zustimmt, auch wenn man nicht weiß, woher er ist, ändert ja nichts daran, dass man dann einer antidemokratischen, einer rassistischen, antisemitischen Gesinnung zustimmt.
Und vielleicht gibt es ja sogar nicht nur einen zeitlichen Zusammenhang zur Waldheim-Affäre, wenn die internationale Kritik damals so stark war und zu einer Art Isolation geführt hat, dann war das vielleicht auch diese Wagenburg-Mentalität, die Jörg Haider genau bedient hat.
Absolut. Also das spielt einfach immer eine Rolle. Das ist ein emotionales Bedürfnis, was da befriedet wird. Das ist dann schwer, genau auf einzelne politische Punkte hinunterzubrechen. Aber die EU-Skepsis war und ist immer sehr hoch in Österreich. Dieses, wir waren mal ein großes Reich und jetzt sind wir so klein und alle haben uns betrogen. Also auch diese Wehleidigkeit, das spielt da immer eine Rolle. Und genau in dieses historische Gefühl hat Haider da natürlich gut reingespielt.
1999 wird die FPÖ bei den Nationalratswahlen zweitstärkste Partei, 26,9%, und geht dann in eine Koalition mit der ÖVP, mit Wolfgang Schüssel. Welche Folgen hat diese ÖVP-FPÖ-Koalition für Österreich?
Viele Folgen. Seit damals ist das Vertrauen zwischen den ehemals Großparteien zerbrochen. Und es wurde auch nie wieder hergestellt. Die ÖVP, Wolfgang Schüssel, hat damals gesagt, als Dritter gehen wir in Opposition. Die Sozialdemokratie ist stärkste Partei geworden und Wolfgang Schüssel wird als drittstärkste Partei Bundeskanzler und lässt sich von der FPÖ wählen. Das ist ein Vertrauensbruch, der wurde nie wieder bereinigt. Und dementsprechend ist dieses Stabilitätsversprechen, wenn man es jetzt mal so formuliert, zwischen den beiden Großkoalitionären, die jetzt keine große Koalition mehr sind, ist ab dem Zeitpunkt hinüber. Das wurde aufgekündigt von der ÖVP, von Wolfgang Schüssel. Der Tabubruch, die FPÖ in Regierungsverantwortung zu holen, ist damit gemacht, also vor allem den völkischen Flügel der FPÖ. Und Jörg Haider, das war der Deal, darf nicht in dieser Regierung sein. Er ist dann quasi das einfachste Parteimitglied, was es gibt, hat natürlich trotzdem hinein viel noch zu sagen gehabt. Das andere, was dann passiert, ist, dass die EU schockiert ist und Österreich quasi isoliert und sie ihnen so drei Aufpasser schickt, die schauen, ob jetzt noch alles mit rechten Dingen zugeht in Österreich. Das hat zu einer unglaublichen Gegenreaktion geführt in Österreich und es hat es dann auch nie wieder gegeben auf EU-Ebene, dass man, wenn ein Land eine rechtsextreme Partei in die Regierung wählt, dass man dann von EU-Seiten überhaupt irgendwie reagiert. Da hat man sich tatsächlich 2000 in Österreich die Finger verbrannt.
Jörg Haider kommt am 11. Oktober 2008 bei einem Autounfall ums Leben. Sein Nachfolger wird Heinz-Christian Strache, der den Kurs von Haider im Grunde fortsetzt und auch bei uns bekannt wird durch die Ibiza-Affäre. Die wird ausgelöst durch ein Video, das Strache mit der angeblichen Nichte eines russischen Oligarchen in einer Villa auf Ibiza zeigt. Und das dokumentiert, dass er bereit ist zu Korruption, Umgehung der Gesetze zur Parteienfinanzierung sowie zur verdeckten Übernahme der Kontrolle über parteiunabhängige Medien.
Da müssen wir zusammenrufen, müssen sagen, so, da gibt's bei uns in der Krone. Zack, zack, zack.
Strache stürzt darüber. Die Koalition zwischen ÖVP und FPÖ zerbricht. Aber der FPÖ schadet das nicht in der Wählergunst.
Also Menschen wählen nicht aufgrund etwas, was von vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren passiert ist. Und das ist etwas, was die demokratischen Parteien so unterschätzen. Sie glauben, es gibt so einen moralischen Impetus, die FPÖ nicht zu wählen. Aber wenn man sich anschaut, was in Österreich passiert ist in den letzten Jahren, wir haben die höchste Inflationsrate in der EU. Die Preise sind unglaublich gestiegen, die Strompreise sind gestiegen, die Supermarktpreise sind gestiegen und man bekommt zu hören, naja, so schlimm ist es ja gar nicht oder habt es euch nicht so. Und das ist alles Zunder für die FPÖ. Dass die FPÖ sich so wieder aufrichten konnte und so stark geworden ist, ist vor allem ein Versagen der demokratischen Parteien.
Vielen Dank an Natascha Strobel und Oliver Rathkolb. In der nächsten Folge geht es um die Geschichte der Obdachlosigkeit.
Ich glaube, da kann man sozusagen ganz, ganz weit zurückgehen, schon bis in die Antike. Also ich glaube, Obdachlosigkeit ist so eine Art, ja, man könnte fast sagen, anthropologische Konstante. Aber das Phänomen tritt natürlich in unterschiedlichen Zeiten ganz, ganz unterschiedlich auf.
Autorin dieser Folge Anja Reinhardt, Regie und Produktion Tim Baumann, Faktencheck Johanna Klenke und Jule Dieterle, Redaktion Monika Dittrich. Wir alle sind erreichbar unter derrestistgeschichte@deutschlandfunk.de und wir freuen uns über Lob, Kritik und auch über eure Themenanregungen. Ich bin Jörg Biesler. Tschüss.
Seit Mitternacht zweigen nun an allen Fronten die Waffen.
Das ist das Ende der Nazi-Herrschaft, ihre Gesetze und Einrichtungen.
Wir haben uns die Frage gestellt, wie kann das sein, dass angesichts dieser enormen Niederlage, die rechtes Denken 1945 erlebt hat, dass mit der AfD eine rechtsradikale Partei, teilweise in den Umfragen ja die beliebteste Partei in Deutschland ist.
Das ist Nils Schneiderjahn. Für die Zeitfragen am Deutschlandfunk Kultur hat er zusammen mit Sebastian Friedrich monatelang zur neuen Rechten recherchiert.
Die Alternative für Deutschland, meine Damen und Herren, ist eine Partei neu.
Die beiden haben mit entscheidenden Personen gesprochen, mit Denkern, Strategen der neuen Rechten. Und herausgekommen sind 4 Feature über rechte Intellektuelle in der Bundesrepublik.
Diese Leute haben also versucht, die neuen Gegebenheiten intellektuell zu verarbeiten.
Dieses Buch ist versucht zu zeigen, dass man auch nach Hitler konservativ sein kann.
Deutsches Denken heißt die Reihe. Ihr findet sie jetzt in der Deutschlandfunk-App. Und wir von den Zeitfragen freuen uns, wenn ihr reinhört.
Deutschland schafft sich ab. War ja aus meiner Sicht so der entscheidende Schritt, der die Kanäle freigespielt hat.
Der hat gar nicht gewusst, welches Fass er anbohrt, was da rausläuft. Ja.